Die Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute die Überschrift der Predigt. Und ich lese uns aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiungen, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Wir wollen heute in 5 Punkten durch die Predigt gehen, und der erste Punkt, der sich auch hier aus dem verlesenen Text ergibt, der heißt, die Geister müssen unterschieden werden. Der zweite Punkt, Gnadengaben, Dienste, Wirkungen. Der dritte Punkt, 9 Gaben des Heiligen Geistes. Ich will aber direkt hier schon beim Nennen der Überschriften sagen, das sind nicht die einzigen Gaben des Heiligen Geistes, die wir jetzt in diesem Text gehört haben. Der vierte Punkt, gibt es die Gaben ewig? Der fünfte Punkt, wer teilt die Gaben zu? Also der erste Punkt, und das ist wichtig zum Einstieg, die Geister müssen unterschieden werden, gerade auch in der heutigen Zeit, aber eigentlich immer. Und da fing unser Text wie folgt an. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Es war nun so in der Gemeinde zu Korinth, sie waren schon reich begabt, aber offenbar doch in Unkenntnis über manche Dinge. Das merkt man auch, wenn man im Korintherbrief liest, hier im Kapitel 12, insbesondere 13 und 14, es war doch manche Unwissenheit da und es lief auch teilweise etwas aus dem Ruder, obwohl die Gemeinde geistbegabt war. Und da ist jetzt hier der erste ganz grundlegende Hinweis und der gilt heute auch. Wir müssen die Geister unterscheiden. In dem Vers 2 des Kapitel 12, da haben wir gelesen, ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend sagt, Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Wir müssen sehen, die Korinther, die kamen ja aus dem Heidentum. Dann haben sie sich bekehrt, aber wir wissen nicht, ob alle wirklich immer alles abgelegt haben, und das ist auch heute noch so. Und dadurch kann es natürlich auch zu Vermischungen kommen, zu Vermischungen von Licht und Finsternis. Man benutzt gegebenenfalls den Namen Gottes, aber trotzdem ist Finsternis in dem, was man sagt. Und deshalb sind wohl auch solche schlimmen Ausfälle gekommen. Da hat sich jemand ausgegeben, als ob er durch den Heiligen Geist redete und sagt, Fluch über Jesus. Ich meine, das ist uns eigentlich ziemlich klar, dass das nicht von Gott kommen kann. Aber es ist doch bezeichnend, dass der Apostel Paulus das überhaupt noch betonen muss. Dass er sagen muss, das ist nie vom Heiligen Geist. Da müssen wir uns vorstellen, was da teilweise zum Vorschein kam, dass der Apostel eigentlich eine solche Selbstverständlichkeit, würden wir sagen, auch noch aussprechen muss, darüber noch lehren muss. Ein solches Durcheinander gab es schon damals. Und ein solches Durcheinander gibt es gegebenenfalls auch heute. Nicht überall, aber es gibt dieses Durcheinander. Bis hinein in diese Dinge, ja, die so extrem sind, dass der Apostel sagt, Fluch über Jesus kommt nie vom Heiligen Geist. Aber er sagt auch, es kann nicht wirklich einer Herr Jesus sagen, als nur im Heiligen Geist. Damit ist natürlich gemeint, dass man nicht wirklich Herr Jesus sagen kann, als nur im Heiligen Geist. Herr Jesus kann man schon sagen. Auch ohne den Heiligen Geist, aber nicht in seiner Substanz. Dass man Herrn Jesus schon sagen kann, auch außerhalb vom Heiligen Geist, das sagt ja der Herr Jesus selbst. Er sagt das in Matthäus 7. Dort heißt es ab Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, das ist ja Herr Jesus, nicht? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ein ganz wichtiges Prüfungskriterium, wenn wir die Gaben des Heiligen Geistes betrachten. Es geht immer auch darum, dass der Wille Gottes getan wird. Der Herr sagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, der kommt in den Himmel, sondern wer den Willen Gottes tut. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen, jetzt hören wir mal hin, was jetzt kommt, geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Drei übernatürliche Dinge, die so ins Auge fallen, dass der Mensch geneigt ist, ja, wo das geschieht, kann nur Gott wirken. Weissagung, Dämonen ausgetrieben, und nicht nur hier und da ein Wunderwerk, viele Wunderwerke. Und dann haben sie auch noch Herr, Herr gesagt. Aber der Herr sagt, ich habe euch nie gekannt. Das müssen wir mitnehmen. Wir dürfen nicht auf alles eingehen und direkt eingehen, was so wunderbar wirkt. Es muss geprüft werden. Denn es kann sein, es kommt trotz dieser wunderbaren Äußerungen plötzlich von der ganz anderen Seite. Und deswegen sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen, damals schon. Glauben wir heute nicht? Doch, auch heute. Und deshalb, es ist immer auch hier eine Gratwanderung. Gott gibt Gaben, davon haben wir gehört und davon werden wir jetzt noch hören. Aber das alles müssen wir doch unter der Voraussetzung sehen, es gibt auch übernatürliche Begabungen, die scheinbar wie Gaben Gottes aussehen, die es aber nicht sind. Und deshalb prüft die Geister. Das ist das Allererste. Das müssen wir erstmal als Filter mit davor bauen, bevor wir alles annehmen, was wir hier auf dieser Welt sehen. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Das ist der erste Punkt. Jetzt kommen wir aber zum Eigentlichen. Zweitens, Gnadengaben, Dienste, Wirkungen. Wir haben gelesen, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Hier ist von drei Bereichen die Rede, von Gnadengaben, von Diensten und von Wirkungen. Und hier ist auch von drei Personen, von den drei Personen Gottes die Rede, nämlich vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus und von Gott dem Vater. Und jedes Mal steht dabei, es ist derselbe. Bei allen Gaben ist es derselbe Geist, bei den echten Gaben natürlich. Bei allen Diensten ist es derselbe Herr. Das zeigt uns, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht hinterher sagen, naja, diese Gabe, die wollen wir besonders hochhalten. Es gibt da zwar schon Abstufungen, das sagt der Apostel Paulus selbst, aber alles ist nötig. Oder diesen Dienst, der ist besonders groß, nicht? Ich sage uns, auch der Dienst, ein Buch auszuteilen am Eingang der Versammlung, kann auch ein großer Dienst sein. Und er ist auch nötig. Es ist immer derselbe Herr, der zu den Diensten Gnade gibt. Und es ist derselbe Gott, der die Wirkungen tut. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind unterscheidbar, aber sie lassen sich nicht auseinander dividieren. Sie wirken in eine Richtung. Und auch wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen, auch nicht über dem, was wir heute hören. Gott wirkt immer, und zwar der Heilige Geist, jetzt in der Reihenfolge, wie es hier steht, der Herr Jesus und Gott der Vater, immer in eine Richtung. Und so kann man auch nicht immer so exakt unbedingt die Gaben, den Dienst und die Wirkungen trennen. Und das merkt man eben auch an den Gabenlisten. Es gibt ja nicht nur eine Gabenliste. Die haben wir vorhin gehört. Das ist so die klassische Gabenliste, wenn ich es mal so sagen darf. Aber im Grunde gibt es im Neuen Testament vielleicht 7 Listen über Gaben. Und wir wollen zwar heute bei den 9 Gaben bleiben in der Einzelbetrachtung, aber vorweg möchte ich jetzt doch mal einen Überblick über die Gaben geben und auch zur Demonstration, dass man Gaben, Dienste und Wirkungen gar nicht immer so ganz exakt trennen kann. Das geht auch ineinander über, denn es sind alles Geistbegabungen. Sowohl die Gaben wie die Dienste und auch Wirkungen, es sind letztlich Geistbegabungen. Und deswegen lasst uns auch jetzt mal gerade alle Listen durchgehen, damit wir vorweg den Überblick haben und den auch nicht verlieren, auch wenn wir hinterher speziell wieder ins Detail gehen. Also die erste Liste, die habe ich uns schon gelesen. Und ich muss dazu sagen, das sind alles sachbezogene Gaben. Es gibt auch personenbezogene Gaben, wir werden das gleich merken, aber die erste Liste, die ich uns gelesen habe, das sind sachbezogene Gaben. Ich will sie nochmal aufzählen. Das Wort der Weisheit, nicht, ist eine Sache. Die zweite, das Wort der Erkenntnis. Dann Glauben, Gnadengaben der Heilungen, Wunderwirkungen. Hier haben wir übrigens auch schon Wirkungen drin. Wir haben vorhin gehört, es ist ein Gott, die Wirkungen von Gott. Aber die Wirkungen haben wir auch hier schon mittendrin in der Gabenliste, wo ja gesagt wird, die Gaben des Geistes. Dann einem anderen Prophezeiungen oder auch Weissagungen, je nachdem, wie man es übersetzt. Unterscheidungen der Geister, Arten von Sprachen, Auslegung der Sprachen. Das sind jetzt 9 Gaben des Geistes. Wir haben sie vorhin im Bibeltext gehört. Und ich sagte schon, alle sachbezogen. Wir werden am Ende, wenn wir die Listen durch haben, auf 21 Gaben kommen. Es sind also nicht die einzigen. Also 9 Gaben. Das steht in 1. Korinther 12. Jetzt speziell, wenn es um die Gaben geht, Vers 7 bis 11. In Kapitel 12, ab Vers 12, also direkt der nächste Vers, wechselt der Apostel Paulus das Thema. Plötzlich redet er von der Gemeinde. Erst kommen die Gaben und dann kommt die Gemeinde als Leib, wo die Hand nicht sagen kann, ich brauche den Fuß nicht und so weiter. Wo jetzt plötzlich verschiedene Glieder sind, die alle verschieden sind, aber alle nötig sind für den Leib. Danach geht's dann mit der zweiten Liste der Gaben weiter, direkt unmittelbar. Ich will uns das vielleicht einfach nur in den Zusammenhang stellen. Zwischen 2 Gabenlisten zeigt uns der Geist Gottes den Leib Christi. So wie der Leib Christi verschiedene Glieder hat, Füße, Ohren, Augen, Hände und so weiter, wir können es da ja nachlesen, und nicht der eine sagen kann, dich brauche ich nicht, sondern alle nötig sind für den Leib. So ist es auch mit den Gaben, die kurz vorher genannt werden und auch danach genannt werden. Die Hand ist nicht Fuß. Und so hat auch nicht jeder jede Gabe, das haben wir auch schon. Beziehungsweise nein, das haben wir noch nicht gelesen, das lesen wir jetzt gleich in der späteren Liste. Es hat nicht jeder alles, aber es ist doch alles nötig für den gesamten Leib. Also lasst uns das im Auge behalten, wenn wir jetzt zu der zweiten Liste gehen. Dazwischen ist der Leib Christi beschrieben mit seinen verschiedenen Gliedern, die aber alle nötig sind für den Leib. Jetzt die zweite Liste, 1. Korinther 12, Vers 28. Und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Das ist nun personenbezogen, personenbezogene Gaben. Sodann Wunderkräfte. Wir könnten sagen, Moment, das passt doch jetzt nicht. Da stehen Apostel neben Wunderkräfte. Jetzt geht er in das Sachbezogene rein. Nicht, er hätte ja auch schon bei Propheten sagen können, Weissagung. Aber das hat er jetzt an die Person geknüpft. Also noch einmal. Und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte. Sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Das ist die zweite Liste jetzt in Bezug auf die Gaben. Das sind 8 Gaben, 3 personenbezogene, ich sagte es schon, Apostel, Propheten und Lehrer, 5 sachbezogen. 4 sind jetzt dazugekommen. Alle anderen haben wir schon gehört in der Liste davor. So wollen wir jetzt auch weitergehen. Wir wollen hinterher nach jeder Liste immer feststellen, welche Gabe denn dazugekommen sind, damit wir hinterher auf die 21 kommen. Also, hier kommen 4 dazu. Und zwar Apostel, Lehrer, Hilfeleistungen und Regierungen. Regierungen heißt Leitungen. Also auch die Fähigkeit der Leitung ist etwas, was Gott gibt. Dann sind wir jetzt auf 13 Gaben bei der zweiten Liste. Dann kommt direkt im Anschluss die dritte Liste. Da kommt jetzt aber nichts Neues. Aber da wird uns gesagt, dass nicht jeder alles hat. Sind etwa, das ist also jetzt 1. Korinther 12, Vers 29, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Was sollen wir denn antworten? Ja, nein, das liegt in der Frage drin. Es sind ja nicht alle Apostel, war damals auch nicht alle Apostel. An dem kann man schon messen, alles andere hat auch nicht jeder. Dann sagt der Apostel weiter, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Also es gibt schon auch Unterschiede da. Es gibt welche, die nützlicher sind für die Gemeinde und welche, die nicht so nützlich sind für die Gemeinde. Speziell in Bezug auf eine Gabe ist das so, wenn eben keine Auslegung da ist. Aber dennoch Wollen wir nicht dahin gehen, dass wir etwa das eine gegenüber dem anderen degradieren, denn es ist ja alles von Gott. Aber es hat doch je nach Zusammenhang eben auch einen unterschiedlichen Stellenwert. Gut, ich sagte schon, hier sind jetzt keine Gaben dazu gekommen. Es sind immer noch 13 Gaben. Wir sind bei der dritten Liste. Es waren 7 Gaben, 4 sachbezogen, 3 personenbezogen. Dann kommen wir zur vierten Liste. 1. Korinther 7, Vers 7. Da sagt der Apostel Paulus, ich wünsche aber, alle Menschen wären auch wie ich selbst. In Kapitel 7 redet er über die Ehe. Und wenn er jetzt sagt, er wünschte, dass alle so wären wie er selbst, dann meint er unverheiratet. Aber, fährt er fort, ein jeder hat seine eigene Gnadengabe, Charisma steht hier, von Gott, der eine so, der andere so. Also lesen wir daraus, dass auch ein unverheiratet Sein eine Gnadengabe sein kann, die Gott gibt. Das hängt natürlich hier bei Paulus damit zusammen, dass er sagt, ich kann so besser, noch besser für Gott arbeiten. Das ist aber nicht bei allen so. Aber bei ihm war es so. Er sagt, das ist eine Gnadengabe, die hat Gott mir gegeben. Ich wünschte, dass es eigentlich alle so wären, aber das ist nur die Möglichkeitsform, weil das ist letztlich ja nicht Gottes Wille. Dann würden wir nicht heute mehr hier sitzen. Aber in seinem Eifer, den er hatte für das Herrenhaus, da sagt er, diese Gnadengabe habe ich. Sie ist aber nicht jedem gegeben. Er sagt, dem einen so, dem anderen so. Und deswegen können wir jetzt eine Gnadengabe daraus machen, unverheiratet sein, um des Reiches Gottes willen, ja nicht etwa, damit ich besser Urlaub machen kann. Deswegen nicht. Wir können eben eine Gabe rausmachen, aber wir können auch zwei rausmachen, wenn er sagt, der eine so, der andere so. Dann wäre es unverheiratet sein oder auch verheiratet sein. Also, dann kämen wir, wenn wir 2 Gaben nehmen, nun auf 15 Gaben. Dann kommen wir in die 5. Liste, Römer 12, Vers 6 bis 8. Da heißt es, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, Charisma steht hier, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, das kennen wir schon, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst hatten wir noch nicht. Dienst? Dienst. Gnadengabe. Es sei Dienst. So lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der da lehrt in der Lehre. Es sei der da ermahnt in der Ermahnung. Der mitteilt in Einfalt. Der da vorsteht mit Fleiß. Der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das wären 7 Gaben. Ich merke es erst jetzt beim Vortrag hier. Ich habe nur 6 Gaben gezählt. Aber es sind 7 Gaben. Dann kommen wir auf 22 Gaben am Ende. Muss ich mich ja während des Vortrags korrigieren. Aber ist ja egal. Weissagung hatten wir, Dienst, Ermahnung, Lehre, mitteilt, der vorsteht und der da Barmherzigkeit übt. Das wären dann jetzt 4 Gaben dazu, nämlich Dienst, Ermahnen, Barmherzigkeit üben und eben mitteilen. Dann wären wir jetzt auf 19 Gaben. Wir merken, es hat doch ein breites Spektrum, was der Heilige Geist wirkt. Dann kommen wir in die 6. Liste. Epheser 4, Verse 11 und 12. Da heißt es, und er hat die einen gegeben. Was ist denn, wenn ich etwas gebe? Dann ist es eine Gabe. Er hat die einen gegeben, jetzt gegeben an die Gemeinde, als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Hier kommt jetzt noch mal gerade der Dienst zum Vorschein, von dem wir vorhin auch schon hörten. Für die Auferbauung des Leibes. Das sind nun jetzt weitere 5 Gaben, alle 5 Personen bezogen. Und 2 Gaben kommen dazu, an Personen gebunden, Evangelisten und Hirten. Dann wären wir jetzt bei 21 Gaben. Also 21 Gaben, vielleicht besser gesagt in dem jetzt größeren Feld ausgedrückt, Begabungen, Geistbegabungen. Und dann kommt die 7. Liste, 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Da sagt Petrus, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient, hört ihr, eine Gnadengabe empfangen hat. Und übrigens ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Dient ein anderer damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Seht mal kurz hier stehen geblieben. Gott will uns alle begnaden. Es kann ja keiner sagen, es sollte auch keiner sagen, ja, ich bin ja nutzlos. Der Herr hat mir gar nichts gegeben. Stimmt das? Hier steht, nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Ja, aber ich kann nicht heilen. Ja, dann kannst du nicht heilen, aber du kannst etwas anderes. Und das müssen wir eben auch auseinanderhalten. Wir dürfen nach allem trachten, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir werden auch noch hören, es wird nicht jeder alles bekommen. Aber Gott wird jeden ausrüsten für den Dienst, für den er ihn dorthin gestellt hat, wo er steht. Und wenn jeder an diesem Platz, wo er steht, zum Herrn aufschaut und sagt, Herr, welchen Dienst hast du denn hier für mich? Dann tun wir das, was Gott will. Aber wenn jeder auf seinem Platz unzufrieden ist und sagt, ja, ich möchte diesen Platz haben, der an diesem Platz steht, den man gerade beneidet, der ist auch nicht zufrieden, der sagt, ja, ich möchte aber diesen Platz haben. Jetzt möchte jeder auf einem anderen Platz sein. Was kann man mit solchen Arbeitern anfangen? Stellt euch mal vor, in einer Firma möchte jeder an einem anderen Platz arbeiten, immer an dem, wo er gerade nicht arbeitet. Das gibt doch Chaos, nicht? Und deswegen, Hedwig von Redern hat es mal gedichtet, du stehst am Platz, den Gott dir gab, den Platz, den er dir zugedacht. Und dann heißt es in dem Gedicht hinterher weiter, jetzt mal mit allgemeinen Worten ausgedrückt, da will dich Gott gebrauchen. Und wenn du da nicht stehst, dann ist ein Dienst nicht getan, den Gott tun wollte. Durch wen denn? Durch dich. Och, mich kann man doch ersetzen. Ich gehe mal, kann ein anderer machen. Ich möchte nämlich dahin. Wenn Gott einen Platz gibt und wir den einfach verlassen, dann kann sein, im Moment ist sogar der Platz unbesetzt. Natürlich ist Gott groß und kann auch Ersatz schaffen. Aber ob dir das gut tut, wenn du sagst, das, was Gott wollte für mich, will ich aber nicht. Es kann sein, du bist dein Leben lang am Suchen, springst von einem zum anderen. Und wenn dein Leben alt geworden ist, dann sagst du, ja, was war es jetzt eigentlich? Vielleicht musst du sogar sagen, eine einzige Katastrophe. Muss nicht sein. In dem Gedicht von Hedwig von Redern heißt es sogar, wenn er wiederkommt, dann sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt, sondern wo? Sondern nur an diesem Platz, wo er dich hingestellt. Also lasst uns das bedenken. Ich bin etwas abgeschweift, wobei es passt ja zum Thema. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Zwei Gaben sind das, reden und dienen. Das sind sicherlich Überbegriffe, wo man anderes mit drunter fassen kann. Dienen hatten wir schon, nehmen wir noch reden dazu. Also eine speziell, wo Gott dich heißt, etwas zu reden. Es kommt ja von Gott her, nicht nur einfach reden. Reden können wir alle, manche auch nicht, aber manche auch viel zu gut. Das ist aber oft nicht gut, was dann rauskommt hinterher. Es ist natürlich, wenn es Gabe ist, immer von Gott, nicht etwas, was wir nur so könnten. Dann wäre es, wenn wir das dazu nehmen, hätten wir dann 22 Gaben. Und jetzt noch einmal zurück zu unserem Haupttext. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten. Das haben wir jetzt ja vielleicht gemerkt, wo wir die Listen durchgegangen sind. Und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also Gaben, Wirkungen und Dienste, die muss man gar nicht unbedingt immer so streng trennen. Es sind Geistbegabungen. Und Gott will mit jedem, dem er etwas gibt, zum Ziel kommen, und dem, dem er etwas gibt, der soll dort, wo er steht, ein Segen sein. Das ist letztlich der ganze Sinn der Geistbegabungen, nämlich, dass die Gemeinde erbaut wird. Das war nun der zweite Punkt. Und nun kommen wir zum dritten, der in der Folge der fünf Punkte der weitaus längste ist. Erschreckt dann nicht, wenn wir den zu Ende haben, dass noch zwei Punkte hinterherkommen. Die sind aber dann nicht so lang. Also der dritte Punkt, 9 Gaben des Heiligen Geistes. Und zwar die Gaben, die jetzt in 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11 stehen. Denn alle 22 Gaben, wenn wir die jetzt durchgehen würden, das wäre zu lang. Bleiben wir jetzt mal bei den 9 Gaben. Aber wir wissen jetzt, das sind nicht die einzigen. Das ist nur ein Ausschnitt, wenn es sicherlich auch zum Teil spektakuläre Gaben sind. Und doch ist es nur ein Ausschnitt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und zwar zum allgemeinen Nutzen. Natürlich nutzt sie einem selbst auch, aber sie wird zum Nutzen gegeben für die Gemeinde, zur Auferbauung der Gemeinde, so haben wir es vorhin im Epheserbrief gehört. Gott gibt das nicht, damit man sich darin sonnt, damit man zeigen kann, was ich doch für ein geistbegabter Mensch bin und die anderen ja alle meilenweit dahinter sind. Wer so denkt, der hat noch nicht erkannt, wie er erkennen soll. Das sagt nicht ich, das sagt der Apostel Paulus. Alles, was Gott schenkt, was rühmst du dich denn, wenn du es geschenkt bekommen hast? Was können wir uns denn rühmen, wenn Gott uns etwas schenkt? Es ist zum Nutzen gegeben, zum Nutzen für die Gemeinde. Und schon gar nicht, damit die Gemeinde sich darüber zerstreitet. Das steht hier am Anfang. Es geht nicht um Selbstverherrlichung, Eigennutzen, sondern Nutzen für die Gemeinde. Und jetzt lass mich nochmal diesen Text lesen, auch wenn wir jetzt zum dritten Mal die Gaben hören, spielt keine Rolle. Wir können sie eh nicht auswendig so schnell, nicht? Es sei denn, wir lernen sie wirklich ganz bewusst auswendig. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiungen, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Einige dieser Gaben, das muss ich jetzt noch sagen, halfen den inspirierten Schreibern der Bibel damals, durch den Heiligen Geist die Bücher der Bibel zu schreiben. Seht in dieser Hinsicht wirken die Gaben des Geistes heute nicht mehr. Es kommt nichts Neues mehr dazu. Die Bibel ist fertig. Aber da haben diese Gaben sicher damals auch mitgewirkt. Aber das wollen wir doch hier festhalten. Darf ich das so sagen? Ja, der Apostel Johannes, beziehungsweise in der Offenbarung steht es, es sagt ja nicht nur Johannes selbst. Da heißt es, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. So, von daher, das bezieht sich jetzt zwar zunächst auf die Offenbarung, aber das können wir im Grunde auf die ganze Bibel beziehen. Warum? Gehen wir in den Galaterbrief, da heißt es, aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außerdem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Eindeutig, da kommt nichts mehr dazu. Und an der Lehre sollen wir bleiben, so heißt es auch im Römerbrief, beziehungsweise da gab es welche, die entgegen der Lehre gearbeitet hatten. Also es kommt nichts mehr dazu. Deshalb wirken die Gaben des Heiligen Geistes auch nie mehr heute in der Richtung, dass man sagt, ach, wir haben neue Offenbarungen. Das wussten wir ja noch gar nicht. Aber jetzt wissen wir die ganze Wahrheit. Wir müssen noch mal ein paar Bibeln hinterher schreiben, damit wir dann die ganze Wahrheit haben. Seht, gibt es ja alles. Da sind ja ganze Richtungen raus entstanden, dass sich sogar ein Engel, so sagt man, so meint man, demjenigen sich offenbart hätte und deswegen noch was dazu kam. Hier steht ausdrücklich, selbst wenn es ein Engel wäre, sogar ein Engel aus dem Himmel, schreibt der Apostel Paulus. Ich denke, dass wenn jemand sagt, da habe ich einen Engel gesehen und der hat mir was gesagt und das ist Zusatzoffenbarung zur Bibel, dann glaube ich nicht, dass es ein Engel aus dem Himmel ist. Aber der Apostel Paulus macht das so extrem, dass selbst wenn ein Engel aus dem Himmel käme und was anderes verkündigte, dann wäre der ja in dem Moment abgefallen, nicht? Selbst wenn das so wäre, sagt Paulus, er sei verflucht. Das kann er ja nur durch den Heiligen Geist sagen. Also es kommt nichts mehr dazu. Neuoffenbarungen, etwas, was die Menschen so prickelnd macht, oh, da haben wir jetzt die letzte Wahrheit, haben wir ja gerade erst erfahren. Wir haben einen Prophet unter uns, der hat uns die neuesten Wahrheiten erzählt. Ach, die Bibel können wir ja vergessen, lass uns das mal zuklappen. Wir haben ja was viel Interessanteres und übrigens ganz anders, wie in der Bibel steht. Heute ist das anders. Ihr Lieben, das steht nicht in der Bibel. Und da sind wir wieder, prüft die Geister. Denn es gibt ja heute fast alles nicht. Also, in dieser Richtung wirken die Gaben nicht, dass noch was Neues dazu kam, auch wenn sie früher so wirkten, damit die ersten Schreiber die Bibel schreiben konnten. Das war aber von Gott so gewollt. Ansonsten aber sollten wir uns jetzt nicht bemühen, diese Gaben in unserer Zeit der Gnade zeitlich zu begrenzen. Das wird aber heute auch getan. Das ist die andere Seite. Das sollten wir nicht tun. Da kommen wir nochmal in Punkt 4 drauf, wo ja die Frage gestellt wird, sind die Gaben ewig? Ich möchte aber hier an dieser Stelle schon sagen, bevor wir jetzt in die einzelnen Gaben einsteigen, danach begründe ich es dann, die Gaben gelten bis heute. Jetzt in der Gnadenzeit gelten die Gaben. Ich würde keine streichen von diesen Gaben, auch wenn andere welche streichen. Allerdings muss ich sagen, wir können nichts selbst machen. Wir können nicht sagen, ja, dann gucken wir mal, dass wir es irgendwie selbst machen. Er muss es machen. Wir aber dürfen darum bitten. Um was? Und jetzt bleiben wir wieder bei den neuen Gaben. Wir dürfen bitten. Um das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, um Glauben, um Heilungen, um Wunderwirkungen, Prophezeiungen oder Weissagungen, um Geisterunterscheidung, um Sprachen, um Auslegung der Sprachen. Und noch ein Hinweis hier, keine dieser Gaben ist eine natürliche Begabung. Es sind Gaben, die der Heilige Geist gibt. Sie entspringen nicht unserer Natur. Natürlich kann Gott unsere natürlichen Gaben mitbenutzen. Er hat sie uns ja auch gegeben. Aber das ist jetzt ganz speziell etwas, was der Heilige Geist wirkt, was übernatürlich ist. Die erste Gabe, das Wort der Weisheit. Was können wir darunter verstehen? Ist es nicht, dass jemand göttliche Einsicht in geistliche Zusammenhänge hat und auch im Umgang mit Menschen? Vielleicht auch eine besondere Gabe der überführenden Rede, wo plötzlich die Menschen merken, ja, das ist doch Wahrheit, Weisheit. Vielleicht darf man sagen, es geht in die Breite. Wenn einer allgemeine Weisheit hat, dann kann er einen breiten, weiten Bereich übersehen. Und das ist ja auch notwendig. Heute gibt's ja auch in der Industrie so viele Spezialisten, die können ja nur noch mit Scheuklappen gucken. In ihrer Sparte, da sind sie natürlich Genies, gegebenenfalls. Aber was rechts und links davon ist, das hat man schon gar nicht mehr gelernt. Aber das ist natürlich keine Sicht des Ganzen. Weisheit, vielleicht dürfen wir es mal so sagen, geht auch in die Breite, in die Weite. Salomo hatte die Weisheit. Woher hatte er sie? Von Gott. Denken wir nur an dieses sprichwörtlich gewordene salomonische Urteil. Da waren zwei Frauen und sie zankten sich um ein Kind. Jede sagte, das ist mein Kind. Dann ging sie zum König. Ja, was sollte er denn machen? Er hat Folgendes gemacht. Er sagte, teilet das lebendige Kind in zwei Teile und gebet der einen die Hälfte und der anderen die Hälfte. Und dann plötzlich sagte eine Frau, nein, teilt das Kind nicht, gebt's der anderen. Da sagt Salomo, nein, gebt's der, die ist die Mutter. Da hat das Mutterherz geschlagen. Er wollte wissen, wer ist die Mutter? Da hat Gott ihm eingegeben, wir müssen gucken, welches Herz als Mutterherz schlägt. Und da hat er das gesagt. Und hat er ganz schnell festgestellt, wer die Mutter war. Das war Weisheit. Weisheit so groß, dass die Königin von Saba sagte, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Weisheit. Ist auch ein Wort Jesu an die verfolgten Jünger. Da spricht er auch von Weisheit. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Dann merken die anderen plötzlich, uns fehlen eigentlich die Worte. Das, was der sagt, das stimmt und man will es doch nicht wahrhaben. Aber man merkt es. Und so war es auch bei dem Stephanus. Wie haben sie alle die Zähne geknirscht? Wahrhaben wollten sie es nicht, aber gemerkt haben sie es doch, dass dieser Mann Weisheit hatte. Und sie vermochten nicht, heißt es in Apostelgeschichte 6, und sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geist zu widerstehen, womit er redete. Sie konnten nur noch dagegen sein und mit den Zähnen knirschen, das wohl. Aber sie wussten, das ist Weisheit von Gott. Und noch eine Sache zu der Weisheit. Welche Art hat diese Weisheit? Ist auch eigentlich interessant, in Jakobus 3 heißt es, die Weisheit aber von oben, warum von oben müssen wir das unterscheiden? Ja, natürlich, es gibt ja auch Weisheit dieser Welt. Da sagt Gott drüber, die ist Torheit bei Gott. Deswegen ist es die Weisheit von oben, die ist aufs Erste rein. Das heißt, Gottes Weisheit ist immer sauber. Es gibt auch vieles heute, das ist nicht sauber. Das ist aber dann nie Weisheit von oben, weil die Weisheit von oben ist rein. Sodann friedsam, gelinde, man kann auch vergeben. Folgsam, man kann auch gehorsam sein. voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, dürfen uns nicht bewusst auf eine Seite schlagen, es ist nicht die Weisheit Gottes, ungeheuchelt. Schöne Eigenschaften, schöne Prädikate der Weisheit Gottes. Das Wort der Weisheit, die erste Gabe. Die zweite, das Wort der Erkenntnis. Das hängt natürlich mit Weisheit zusammen. Wie will man Weisheit und Erkenntnis so richtig trennen? Vielleicht darf man jetzt aber mal sagen, ging die Weisheit in die Breite, geht die Erkenntnis vielleicht besonders in die Tiefe. Jetzt kommen wir mal in das Spezielle hinein. Die Erkenntnis gibt Licht in die tiefsten Schächte dessen, was verborgen ist. Die Erkenntnis schließt auf Türen, die uns sonst verschlossen sind, wo wir denken, wie soll das einer nur verstehen, nicht? Und plötzlich schließt Gott durch die Gabe auf. Und dann erkennt man was. Dass die Erkenntnis einen aufschließenden Charakter hat, das sagt uns die Bibel. Denn in Lukas 11, da sagt der Herr Jesus im Vers 52, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Das sehen wir, Erkenntnis ist wie ein Schlüssel, der schließt Türen auf. Ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die Hineingehenden, also die, die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Solche Menschen gibt's auch. Das ist der Schlüssel der Erkenntnis, den haben sie weggelegt. Die haben vielleicht dann ihre weltliche Erkenntnis jetzt. Die hört sich so super an, ist aber keine göttliche Erkenntnis. Und alle die, die eigentlich hineingehen wollten ins Reich Gottes, können nicht rein, weil diese Gesetzesgelehrten den Schlüssel versteckt haben. Sind selbst nicht reingegangen. Sie wussten selbst nicht, wie es hineingeht. Und jetzt haben sie ihn auch noch versteckt. Also, Erkenntnis ist etwas Aufschließendes. Dann kommt man weiter in die Tiefe. Und an dieser Stelle eben noch einmal feste halten, und so steht es ja auch in der Bibel, das ist jetzt nicht Erkenntnis aufgrund von Studium oder Lernens. Natürlich heißt es auch, forschet in der Schrift. Wir können das nicht ganz trennen. Aber wir können auch forschen und forschen und forschen und kommen trotzdem nicht weiter. Dann brauchen wir trotzdem den Schlüssel der Erkenntnis. Das spricht nicht gegen das Forschen. Aber wir können nicht hinterher sagen, ja, weil ich so gut gelernt habe, weil ich so wunderbar studiert habe, weil wie viele Semester habe ich damit zugebracht. Deswegen habe ich auch so große Erkenntnis. Mag ja sein, ist aber nicht die Erkenntnis, von der hier die Rede ist. Das ist eine göttliche Gabe. Da schließt Gott durch diese Gabe auf und dann geht man tiefer hinein. Und genau das sagt uns im Grunde 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist, welcher Geist? Der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Hier sehen wir, wenn wir das jetzt mal auf die Erkenntnis beziehen, wie es in die Tiefe geht, wie könnten wir je die Tiefen Gottes erforschen? Aber der Heilige Geist erforscht die Tiefen Gottes und er teilt mit. Paulus sagt, uns hat es Gott aber geoffenbart. Also Erkenntnis. Die dritte Gabe, Glauben. Welcher Glaube ist denn jetzt gemeint? Es ist natürlich nicht der rettende Glaube gemeint. Das ist der Glaube, dass man Jesus ergreift und selig wird. Das ist nun keine besondere Gabe des Heiligen Geistes, wobei da natürlich der Heilige Geist immer mitwirkt. Denn durch ihn kommen wir ja zum Glauben und werden wiedergeboren, natürlich. Aber das ist jetzt doch hier bei diesen speziellen Gaben nicht gemeint. Das dürfen wir ja wohl sagen. Sondern das ist wohl der Glaube, dieser bergeversetzende Glaube, der Glaube, der etwas hervorbringt, wo wir natürlicherweise schon sagen würden, das kann ich ja gar nicht mehr glauben, das schaffe ich gar nicht. einen ganz besonderen Glauben. Seht diesen bergeversetzenden Glauben, von dem hat ja Jesus geredet. Wie groß war der denn, der bergeversetzende Glaube? Nicht? Ja, genau, ich sehe es. Ein Senfkorn. Wenn ihr, Matthäus 17, Vers 20, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, werde versetzt von hier dorthin, und er wird versetzt werden, und nichts wird euch unmöglich sein. So ein kleiner Glaube, da können wir sehen, wie wenig konzentrierter Glaube so viel wirkt, wenn da ein Senfkorn ausreicht. Aber ich denke, das ist hier gemeint, dieser bergeversetzende Glaube. Ein Elia hatte schon einen solchen Glauben, obwohl er auch mal unter dem Ginsterbusch lag hinterher. Das können wir alles nie voneinander trennen. Es gibt geistbegabte Menschen, die können auch in Depressionen fallen. Auch das müssen wir sehen. Aber er hatte doch diesen Glauben. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Und dann hat er um Regen gebetet. Er hat gebetet und er hat geglaubt dabei, dass Regen kommt. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und tat sein Angesicht zwischen seine Knie. Und dann hat er um Regen gebetet, hat seinen Jungen, seinen Burschen hingeschickt, hat gesagt, schau mal nach, ob was kommt. Der schaut nach, kommt zurück. Nichts gesehen. Ist nichts. Geh hin, bis 7-mal. Dann ist er hingegangen. Und beim 6. Mal war auch nichts. Nichts. Beim 7. Mal, da kam er aber zurück. Er sagt, ja, da ist eine Wolke so klein wie eines Mannes Hand. Können wir uns vorstellen, nicht? Wir sehen den weiten Horizont da hinten und jetzt stellen wir uns die kleine Hand vor. Da könnten wir sagen, naja, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Aber das war anders bei Elia. Da hat er gesagt zu Ahab, spann an, dass der Regen dich nicht überwältigt. Dieser Mann hat geglaubt und der Regen kam auch. Das ist auch eine besondere Gabe, wenn es in diesen bergeversetzenden Glauben geht. Das lesen wir ja hier, dass es eine Gabe ist. Und denken wir an Daniel in der Löwengrube, ob der etwa auch geglaubt hat. Ich vermute, dass er schon geglaubt hat, nicht? Und die Löwen hielten ihren Rachen zu, die waren aber hungrig, das sehen wir, als danach die anderen in die Löwengrube kamen. Gehen wir etwas in die modernere Zeit. Georg Müller wird ja vielen noch bekannt sein, der Waisenvater von Bristol. Er hatte auch einen bergeversetzenden Glauben. Er hat ja auch mit seinem Werk nicht gebettelt. Er hat Gottes überlassen, ihn zu versorgen. In dieser Hinsicht war er auch was wie Hudson Taylor. Hudson Taylor hat einmal gesagt, was soll ich ohnmächtige Menschen bitten, wenn ich einen allmächtigen Vater habe? Ja, da müssen wir aber erstmal hinkommen. Solche Sprüche hören sich gut an, die kann man auch gut lesen. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Wir lassen uns ja alle gern von Menschen helfen. Aber erstmal wissen, ich habe doch einen allmächtigen Vater, da muss ich ja gar nicht ohnmächtige Menschen bitten. So hat es auch im Grunde Georg Müller gemacht. Eines Morgens, ich habe die Geschichte noch so ungefähr im Kopf, ich hoffe, jetzt vertauscht jetzt nicht zwei Dinge, aber im Wesentlichen war es so. Sie standen dort im Waisenhaus und es sollte gefrühstückt werden. Es war aber kein Frühstück da, es war kein Essen da an diesem Morgen. Da fragte man den Waisenhausvater, den Georg Müller, sollen wir denn trotzdem decken? Ja, hat er gesagt, wir decken wie immer. Da wurde gedeckt, da war immer noch nichts da. Dann standen dort die Jungen und vielleicht auch Mädchen, weiß ich jetzt nicht, und warteten auf Essen. Und plötzlich ging die Tür auf, kam ein Bäcker herein. Ihm war die Achse gebrochen vor dem Waisenhaus. Und da hat er das Brot gegeben. Und ich glaube, dann kam auch noch einer, der Milch gebracht hat. Aus welchen Umständen, weiß ich jetzt nicht. War eine schöne Erfahrung, oder? Da stehen alle, das hat sich aber zugespitzt, sie stehen da am Tisch, die haben Hunger. Und er hat gesagt, decken wie immer. Und dann hat Gott gehandelt. Berge versetzender Glaube. Also, das war die dritte Gabe. Die vierte, Heilungen. Was bedeutet das? Menschen nach Gottes Willen gesund machen. Wir sehen es in Apostelgeschichte 3, da heißt es, Petrus aber sprach zu dem Mann da an der Pforte, nicht? Der hatte jetzt maximal erwartet, er bekäme ein Almosen. Der war lahm. Und dann haben die sich ihm zugewandt, Petrus und Johannes. Und hat er gedacht, jetzt bekomme ich was. Aber dann sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Vielleicht hat er schon gedacht, ach schade, was soll's mir dann? Das suche ich ja. An das andere hat er ja nicht gedacht. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und wandle. Und dann stand er auf. Das war auch kein Experiment. Vor allen Dingen war es kein Betrug. Auch sowas soll es ja wohl geben, hat es bestimmt gegeben. Das war echt. Der ist wirklich aufgestanden. Der war auch vorher lahm. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir im Namen Jesu. Stehe auf. Das ist die Gnadengabe der Heilung. Stimmt das? Nein, hier steht Gnadengaben der Heilungen. Mehrzahl. Kann man sich fragen, ja, warum das denn? Warum nicht Einzahl? Vielleicht dürfen wir auch sagen, Gott macht eben doch nicht alle gesund. Und vielleicht gibt es auch in gewissen Situationen besondere Gnadengabe für diese Situation. Dann würde es passen, Gnadengaben der Heilungen. Seht, der Apostel Paulus hatte sicher diese Gnadengaben der Heilungen. Er hat aber dennoch nicht alle gesund gemacht, obwohl er Menschen gesund gemacht hat. Aber einmal schreibt er ja sogar Trophimus, und das war ja nun ein Mitarbeiter sogar, aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Also, auch diese Gabe wirkt nicht automatisch. Wer sie hat, der kann dann alle gesund machen. Nein, es sind Gesundungen nach Gottes Willen, Gnadengaben der Heilungen, gegebenenfalls auch mal ganz speziell für eine Situation. Wir müssen das auch auseinanderhalten von Jakobus 5, das Gebet des Glaubens. Natürlich kann das auch ineinander übergehen, das ist auch wieder klar. Aber dennoch müssen wir es auseinanderhalten. In Jakobus 5 heißt es, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten, dann ist da nicht gesagt, und guckt, dass da auch einer die Gabe der Heilung hat, sonst braucht er erst gar nicht beten. Das steht hier nicht. Es steht hier, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also das ist jetzt nicht die Gabe der Heilung, es ist das Gebet des Glaubens nach Jakobus 5. Dass da natürlich auch diese Gabe hineinspielen kann, ist eine andere Sache. Aber wir wollen das doch auseinanderhalten. Hinweis. Dieser Vortrag wird auf der CD 2 fortgeführt.